Moin aus Hannover. Wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcast gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Und es geht schon wieder los, Philipp.
Ja, es ist wieder Zeit für eine Sonderfolge.
Es ist eine Sonderfolgenzeit und unsere insgesamt 20. Folge, wie wir gerade festgestellt haben. Ja. Also wieder ein kleines Jubiläum. 20 Jahre Podcast, Philipp.
Ja, oder 20 Folgen.
Ja,
so
20
fast
Folgen.
Das Gleiche.
Quasi 20 Jahre. Philipp, wie geht's dir?
Super. Weißt du, Sonderfolge ist immer so mein Ding. Das ist wie so ein Schönwetterspieler.
Ja.
Weißt du,
da kannst du hoch aufspielen.
Der immer nur 80% gibt, so, und wenn es dann mal wirklich sein muss, so wie in einer Sonderfolge, dann wird richtig performt.
Aber dann bist du da, genau.
Schauen wir mal.
Genau.
Ob das jetzt hier auch klappt.
Bei den normalen Arbeitsstunden, wenn man dann irgendwas machen muss, dann macht man das auch, so wie das Pferd, was nur so hoch springt. Aber Sonderfolge, da bin ich da, dann geht's los, ja. Da schaltet man.
Sonderfolge ist wie Champions League.
Ja. Ja, okay.
Nur, dass wir hier sitzen.
Die Sonderfolge ist wie World Cup. Wir wollen uns beide Bundesligen, so sagt man das,
ja.
Angucken. Es gibt nur zwei. Die dritte Liga ist auch eine Profiliga. Das haben wir auch genug erörtert. Die gucken wir uns aber nicht an, sage ich euch ehrlich. Die müssen einfach delivern für sich. Und wir gucken am Ende der Saison, was draus geworden ist.
So machen
oder?
Wir das.
Also, aber wir wollen die zweite und die erste Liga ein bisschen prognostizieren, weil wir da ja Profis sind im Prognosen.
Im Vorhersagen, ja.
Ja. Wir reden nicht von Fakten. Wir reden nicht von der Kraft des Faktischen oder von faktenbasierten Prognosen. Wir reden von unseren Prognosen, Philipp. Und ich habe mir tolle Gedanken gemacht über unsere zweite Bundesliga und erste Bundesliga-Saison 25/26.
So ist das.
Und anfangen wollen wir natürlich immer ganz oben im Tableau. Denn eigentlich ist ja die Frage, wer gewinnt das Ding? So, wer gewinnt das Ding? Bei einer ersten Bundesliga noch entscheidender, wer es tatsächlich gewinnt. Bei einer zweiten Bundesliga ist auch entscheidend, wer unter den Top 3 landet.
So
ist insofern würde ich sagen, fangen wir mit der zweiten Bundesliga an. Wir arbeiten
gerne
uns von unten im Unterhaus ins Oberhaus zur Spitzenklasse dann durch.
So machen wir das.
Und meine Frage an dich, Philipp.
Ja.
Zweite Bundesliga.
Ja.
Ich frage mal so ganz suffisant, wer gewinnt denn das Ding?
Du willst gleich wissen, wer gewinnt.
Naja, wir fangen ganz oben an.
Also Kai, also ich habe mir hier unter Vorhersagen, habe ich mir hier eine Top 3 aufgeschrieben.
Ja, eine Top 3 ist gut. Aber wer, dann sag erst mal und dann frage ich dich, wer da Top 1 rankt.
Also meine Top 3 und da ist ein Team, über das haben wir in der letzten Folge vor einer Viertelstunde drüber gesprochen. Das ist die Fortuna aus Düsseldorf.
Ja.
Die ist bei mir auf jeden Fall unter den Top 3.
Ja.
War letztes Jahr auch schon so ein bisschen im Aufstiegsrennen mit dabei. Ich habe auch mal so ein bisschen auf die Transfers geguckt, wen haben die abgegeben.
Haben aber einen Stürmer verkauft, ne?
Genau.
Den, wie hieß er?
Genau.
Zaidis oder wie er hieß, genau.
Die haben auch, glaube ich, ein Isländer nach Köln verkauft.
Johansson,
genau.
Oder
Johansen, genau.
Ja, Johansson.
Oder Johannesson.
Johannesson, genau, so hieß der. Aber den hatte ich auch auf der Map hier.
Egal, aber ich glaube, die haben sich gut verstärkt. Der Kader ist größtenteils zusammengeblieben. Deswegen glaube ich, dass Fortuna Düsseldorf unter die Top 3 kommt.
Mhm.
So, dann, Kai, und das würde dich sehr freuen, habe ich tatsächlich unsere Roten.
Jawohl.
In den Top 3.
Aber aus welchen Gründen?
Ich habe hier aus Gründen geschrieben.
Ah, ja.
okay. Und zwar aus den Gründen und liebe Leute da draußen, da müsst ihr einfach die vorangegangenen Folgen euch einfach reinziehen. Da haben Kai und ich alle Gründe erörtert, warum unsere Roten aufsteigen.
Ja.
Deswegen will ich das hier ein bisschen kürzer halten.
Das verstehe
ich. Neuer Trainer, neues Team, neues System, ordentlich Offensivpower. Hinten haben wir sicher gestanden jetzt im ersten Saisonspiel, deshalb klappt das für unsere Roten. Kai, und jetzt würde ich gerne mit dir diskutieren.
Oh.
Oder dich mit einbeziehen.
Gibt es da noch was zu diskutieren?
Ja, weil ich, also für mich, ich habe hier zwei Teams, wo ja, nein, vielleicht, Daumen hoch, Daumen runter. Und das ist der VfL Bochum.
Ja.
Weil ich glaube, dass der Kader gut genug ist für den direkten Wiederaufstieg.
Ja.
Ne, also sie haben ein, zwei Leistungsträger abgegeben, aber haben sich auch, glaube ich, punktuell gut wieder verstärkt. Und dann habe ich den ersten FC Nürnberg.
Okay, crazy.
Also entweder Bochum oder Nürnberg. Gut, wenn du so willst, ist es meine Top 4. Muss ich vielleicht einfach nur meine Überschrift auf meinem Spickzettel hier ändern. Aber Nürnberg, ich habe mir noch mal die Statistiken reingezogen. Und zwar haben die zwei der fünf besten Vorbereiter.
Hm.
Ich glaube, mit Janders und noch wem anders. Auch ein deutscher Mittelfeldspieler. Die haben zusammen einfach, glaube ich, 24 Torvorlagen oder so. Also ich glaube, da geht offensiv in Nürnberg, geht da die Luzi ab in der kommenden Saison.
Ja. Yeah.
Deswegen habe ich tatsächlich Bochum und Nürnberg.
Da wird, ja. Das wird jemanden aus unserem Bekanntenkreis freuen, dass du die Nürnberger hier so ehrst. Ist in meinen Augen komplett unrealistisch.
Ja?
Ja, okay. Also du versuchst es faktbasiert zu machen, ja. Ich versuch's gefühlsbasiert zu machen.
Das ist immer gut.
Und ich kann dir Argumente liefern, warum deine Top 3 nur zu zwei Dritteln passt.
Ja.
Nochmal anders gefragt, bevor ich dir das erkläre und dir die Welt offenbare.
Ja.
Meine Frage, wer wird Meister, Philipp? Ich habe dich gefragt, wer der Erste wird, nicht wer Top 3 wird.
Ich würde es mir ja echt wünschen, dass das unsere Roten erschaffen.
Ja.
Ich glaube aber, Fortuna Düsseldorf wird, glaube ich, Erster. Ich glaube, wir werden Zweiter.
Mhm.
Und dann, ja, Bochum, ja, ich sag, komm, Bochum Dritter,
ja.
Nürnberg Vierter.
Okay. Ich fand es auch sehr schwierig, mich zu entscheiden für eine
also,
Top 3.
Kai, ich fand es total schwierig. Ich saß da, ich habe erstmal die Tabelle im letzten Jahr angeguckt.
Ja.
Ne, minus Hamburg und minus Köln.
Ja.
Und dann dachte ich so, okay, Magdeburg vorne drin, Paderborn vorne drin.
Sandhausen? Dritter?
Nee, Elversberg. Genau, Elversberg vorne drin.
Nicht Sandhausen.
Und dann, dachte ich mir so, nee, safe nicht. So, und dann saß ich vor der Tabelle des ersten Spieltages jetzt und denke mir so, wie sieht die am Ende aus? Und ich saß da wirklich, dachte so, hä? Also Düsseldorf fand ich klar und 96 fand ich auch klar. Und dann
ja, schwierig.
Ja.
Hast du Hertha auf dem Spicker drauf gehabt irgendwo?
Habe ich überlegt.
Warum hast du dich dagegen entschieden?
Weil
du das Leitl nicht zutraust.
Weiß ich nicht, ob ich es Leitl nicht zutraue, aber ich finde, Hertha ist so wie Schalke.
Ah, okay.
Eigentlich haben sie den Kader, also eigentlich haben sie alles, um ja. in der ersten Liga zu spielen.
Fans,
und
Kader,
eigentlich
Stadion.
Und vom Verein her und von der Stadt und ja, für ja. das, was sie repräsentieren, gehören sie auch in die erste Liga.
Ja.
Aber irgendwie ist es dieses so, dieses Slapstick-Gen, was da irgendwie im Moment so am Start ist.
Ich weiß, was du meinst.
Ne? So, und dieses im Verein, also sportlich okay, aber im Hintergrund ist, da gibt es Ärger mit den Eigentümern, mit den Investoren, mit den Vorständen. Also so
dieser ganze Film, der da immer
so,
noch mitkommt. Ja,
genau, und
ja.
deswegen habe ich auch überlegt, weil ich habe mir auch von Schalke und Hertha die Transferbilanzen angeguckt, was auch fein aussieht. Ne? Also
ja.
vom Kader her könnte das klappen, auch mit dem Aufstieg in die Erste. Aber wie ich sagte, dieses Slapstick-Gehen, ich glaube, die packen es nicht.
Also Hertha ist auf jeden Fall unter meinen Top 2.
Top 2?
Ja, ich habe hier stehen, Meister wird entweder Düsseldorf oder Hertha Berlin. Hertha BSC. Nicht, weil ich das Hertha so sehr gönne oder weil ich Düsseldorf sage, geile Mannschaft. Ich glaube, bei Düsseldorf ist es die Konstanz. Die waren in den letzten Saisons, anders als 96, ziemlich konstant unter den Top 4.
Genau.
Bei Düsseldorf wusstest du immer, das wird ein schwieriges Spiel. So, wie wir jetzt ja auch schon prognostiziert haben in unserer Folge 18, dass das Spiel jetzt von Hannover gegen Düsseldorf gut ist, dass es so früh kommt, weil es am Ende des Tages ein guter Lackmustest ist.
Ja, genau.
Weil ich auch glaube, dass die Meisterpotenzial hätten. Düsseldorf hätte dieses Potenzial aber in den letzten Jahren auch gehabt. Und Daniel Thun, der 22 schon da ist, was gut ist, also langer Trainer, ist auch seine letzte Chance mit diesem Verein, gehe ich von aus. Seit 3 Jahren da, wird jetzt kein 4. Jahr oder kein 5. Jahr angehängt bekommen, wenn er nicht erfolgreich ist. Heißt, der Druck des Erfolges ist da. Das kann auch dazu führen, dass es richtig in die Hose geht. Haben wir auch schon erlebt, wenn es passieren muss, bei 96 letzte Saison, wenn man liefern muss, dass man manchmal eben die Nervenflattern, das Nervenflattern bekommt und nicht halten kann. So, heißt Düsseldorf auf jeden Fall unter den Top 2. Hertha BSC definitiv auch, mit Spielern wie Reze und Hetwa, die man dann hat. Oder Kovnacki, glaube ich, als Mittelfeldspieler mit dabei ist. Bei Hetwa weiß ich es jetzt gerade nicht, ob der dabei ist. Will ich mich nicht verquatschen. Ich glaube, Kovnacki und Reze sind das Doppelpack beim Hertha. Kovnacki von Bremen geliehen. Reze gehört dahin, ist ein Unterschiedsspieler, hat auch in der letzten Saison gezeigt, was er kann. Nicht weggegangen, nicht weggekauft worden. Mhm. Heißt tatsächlich realistische Chance. Leitl spielt keinen schlechten Fußball, das wissen wir.
Ja, das stimmt.
Spielt halt einen, der auf Defensive, auf einer stabilen Defensive aufbaut, was, glaube ich, bei Hertha auch hilft, notwendig ist. Insofern Hertha eine der profireifsten Mannschaften, wie ich finde, für die erste Bundesliga. Was du natürlich vollkommen recht hast, den hatte im Zweifel Schalke auch jahrelang, den ersten Profikader. Geschafft haben sie es trotzdem nicht, sind irgendwie mit der schlechtesten Saisonleistung seit 300 Jahren nicht direkt wieder aufgestiegen, sondern dümpeln in der zweiten Liga, letzte Saison auf Platz 14, glaube ich, irgendwo rum. Also die habe ich beispielsweise in keiner der Kategorien, die hier stehen. Aber unter den Top 3, wie gesagt, Hannover logischerweise mit dabei. Aber Düsseldorf, Hertha, Hannover. Bei Bochum weiß ich es auch nicht.
Also die Roten in der Relegation?
Die Roten in der Relegation, wo kann ich mir vorstellen, ja.
Da müssen wir dann gleich mal in 20 Minuten mal gucken, gegen wen.
Ja, genau, das schauen wir uns dann an. Aber vor allen Dingen interessant wird sein, was ist mit Bochum, du hast recht. Bochum hat mit Kevin Vogt hinten jemanden drin, der, glaube ich, sehr stabil ist. Den haben sie geholt von Union Berlin.
Mhm.
Ist eine defensive, wichtige Stütze. Ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass Bochum diesen direkten Widersprung nach oben schafft. Ich weiß es beispielsweise bei Kiel überhaupt nicht, kann es ganz schlecht einschätzen, wie sehr gebrochen diese Mannschaft jetzt ist nach dieser Saison in der ersten Liga. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie einen super Prä haben, dadurch, dass sie viele erfahrene Spieler.
Ich glaube, Kiel hat aber viele Spiele abgeben müssen. Ich glaube, einer ist doch zu Hamburg. Ne?
Zwei
einer,
zu uns.
Ja, ja. Genau, zwei zu uns. Und ich glaube, die haben auch noch ein, zwei zu anderen Vereinen abgegeben. Also ich glaube, der Kader gibt die Qualität einfach nicht mehr her.
Ja, also natürlich auch mit finanziellem Polster besser ausgestattet als wahrscheinlich andere Vereine, die halt vorher die ganze Zeit in der zweiten oder dritten Liga gespielt haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass der einzige Verein, der richtig Kohle gemacht hat, unabhängig von der Liga-Positionierung, Bielefeld ist, die jetzt mit einer Pokalfinalausschüttung in die zweite Liga starten. Das könnte da auch helfen. Also insofern meine Top 3, Düsseldorf, Hertha und Hannover, wobei Düsseldorf und Hertha sich so ein bisschen zwischen dem ersten und dem zweiten abwechseln werden.
Okay, ja. Gefällt mir erstmal, Kai, muss ich sagen.
Erstmal, also, aber auch gar nicht so weit weg von deiner Einschätzung.
Ja.
Aber wo es ein Himmelhochjauchzen gibt, gibt es auch immer einen Teil der Tränen.
Mhm.
Auf das wollen wir jetzt mal schauen. Ich würde mal anfangen, meine Absteiger zu präsentieren.
Ja, mach mal.
Unter den Absteigern ist, weil ich ehrlich sage, aufgestiegen ist Dresden.
Ja.
Absteigen wird Dresden.
Habe ich auch.
Bielefeld wird sich halten.
Hab
da glaube ich nicht, dass die absteigen. Wer noch mit absteigt, und das tut mir leid, weil das ist das Derby bedeutet.
Nein,
Kai, ist Braunschweig. Der einzig gute Spieler, den die hatten, war Ryan Philipp. Der ist zum HSV gewechselt.
Ja.
Aus verständlichen Gründen.
Ja.
Braunschweig als Chaos-Truppe, also nicht, weil jetzt der Hannover-Background ist, aber weil auch so viele Nebenstörgeräusche waren in der letzten Saison mit der Trainingsraum ist zu klein, unprofessionelle Vereinsgelände und.
Mhm.
Also die sind, glaube ich, nicht bereit, Profifußball in der zweiten Bundesliga zu spielen. Das waren sie letzte Saison nicht wirklich, haben es noch knapp geschafft, werden es diese Saison nicht schaffen, meiner Meinung nach. Vor allen Dingen, wenn man jetzt guckt, es sind also die zweite Liga ist weiterhin brutal stark.
Ja.
So, auch ohne Köln, auch ohne HSV, ohne den HSV. Und deswegen glaube ich, dass also mit Bochum beispielsweise oder mit dem zweiten direkten Absteiger, den du mir jetzt nennen kannst.
Also,
ich schon wieder vergessen.
Mit Dresden.
Nee, die sind aufgestiegen. Absteiger aus der ersten Liga.
Ach so.
Kolstein Kiel, Mensch, klar.
Ja, Kiel.
Kiel weniger Bochum. Stark wahrscheinlich als Bochum, würde ich jetzt auch schätzen, aber natürlich beides Vereine, die definitiv konkurrenzfähig in der zweiten Liga sind.
Ja.
Wird nicht einfacher für die Braunschweiger und ich glaube auch eher, dass die Mannschaften, die da sind, sich nicht weit verschlechtert haben. So ein paar Sachen war ich schockiert, als ich das gelesen habe, weil die Transfers bisher einfach entweder nicht passiert sind oder nicht gemacht wurden. Aber da kommen wir gleich zu. Also Braunschweig darf definitiv dabei. Dresden habe ich auf die Relegation gesetzt. Also die werden nicht direkt absteigen. Ja. Das glaube ich nicht, weil dafür ist die Fanbase viel zu groß, als dass die aufgrund von Moralproblemen da absacken. Zu Hause sind die, glaube ich, eine ziemliche Macht.
Ja.
Aber wer absteigen wird, sind unsere nordrhein-westfälischen Freunde aus Münsterland. Preußen Münster würde ich auch eher unter den niederen Dreien einsortieren. Also auch eine Mannschaft, die ja aber jetzt auch nicht schon ewig und 100 Jahre in der zweiten Liga spielt, sondern auch mal aufgestiegen ist, mal wieder abgestiegen ist und diese Saison auch wieder absteigt. Philipp, wie sieht das bei dir aus?
Genauso.
Exakt genauso.
Ich habe es genauso. Ich habe als Absteiger Preußen Münster sozusagen als
direkten Absteiger,
direkten Absteiger und Dynamo Dresden.
Ja, okay.
Als direkte Absteiger. Relegation habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Vielleicht ist Braunschweig die drittschlechteste Mannschaft. Das kann schon sein. Ich würde mir wünschen, dass sie es nicht sind.
Ja.
Oder beziehungsweise von mir aus können sie sein, aber ich würde mir wünschen, dass sie drin bleiben.
Ja.
Allein um das Derby, des Derbys willen. Ich glaube auch nicht, dass Holstein Kiel durchgereicht wird.
Nein.
Ich glaube auch, oder beziehungsweise die Gefahr besteht, finde ich, für Elversberg durchgereicht zu werden. Aber ich glaube, dafür ist auch der Kader von Elversberg noch zu gut, als dass sie jetzt von drei auf drittletzten abrutschen und Arminia Bielefeld als Aufsteiger. Ich meine, wir haben gesehen, was die geschafft haben im Pokal, mehrere Bundesligisten auszuschalten. Von daher ist der Kader auch gut genug für die zweite Liga. Und deswegen glaube ich da an keine Überraschung. Und ich meine, Preußen Münster und Dynamo Dresden, das sind die Easy Picks. Aber ich glaube, wir liegen damit richtig, weil wenn man sich die Kader der zweiten Liga anguckt, dann haben Dresden und Preußen Münster und vielleicht Braunschweig die drei qualitativ am wenigsten bestückten Kader, wenn ich es so rum formulieren darf. Und ich glaube, das passt am Ende, Kai.
Ich glaube auch. Ich glaube, da sind wir auf einer nicht evidenzbasierten Ebene ganz nah beieinander.
Und wen ich da aber noch drin habe, ist Magdeburg.
Ja, da wollen wir gleich zu kommen, Philipp.
Ja?
Wir wollen jetzt erstmal über die Überraschung der Saison sprechen.
Ach so, ja, Überraschung.
Die positive Überraschung,
ja,
okay. Hoffentlich.
Ja.
Und da kann es nur eine Mannschaft geben, die da steht bei dir.
Also da steht bei mir nicht 96, Kai. Weil das ist für mich keine Überraschung, weil wir haben das ja jetzt
schon lange hat geplant.
Wir haben das ja jetzt schon wochenlang vorbereitet.
Ach so.
Und die Geschäftsführung von Hannover 96 mit einem neuen Trainer, einem neuen Kader, hat das so gut vorbereitet, dass es keine Überraschung ist, Kai.
Das ist geplanter
das
Erfolg.
Ist geplant,
wo ist es denn ein ungeplanter
das
Erfolg?
Das ist geplanter Erfolg. Ungeplanter Erfolg als meine Überraschungsmannschaften habe ich zwei.
Ja.
Eine echte Überraschung mit Arminia Bielefeld.
Ja.
Weil ich wirklich glaube, dass das kein Zufall ist, dass die überragend aufgestiegen sind aus der dritten Liga und im Pokal so weit gekommen sind. Ich meine, klar, am Ende wirst du von der Euphoriewelle trotzdem getragen.
Vollkommen,
aber ich glaube, das war kein Zufall.
Ja, nee, Zufall glaube ich auch nicht.
Deswegen glaube ich, dass Arminia Bielefeld wird nicht Vierter oder Fünfter werden.
Nein.
Das nicht. Aber die werden glaube ich, in der oberen Tabellenhälfte werden sie es schaffen. Und das als Aufsteiger direkt sich, ich sag mal, im Mittelfeld festzusetzen, ist für mich eine Überraschung.
Ja gut, okay, das könnte man so nehmen. Ja.
So, und als zweites habe ich tatsächlich den FC Schalke.
Oh.
Weil ich glaube,
die schaffen den Turnaround?
Dass sie den Turnaround schaffen. Aufsteigen werden sie nicht, das glaube ich nicht, aber die waren so schlecht in der letzten Saison. So schlecht, dass sie bestimmt, also 7, 8 Plätze, was ja dann immer noch oberes Mittelfeld nur ist,
gut machen können.
Glaube ich, gut machen werden. Oh, also jetzt nicht von, vielleicht vom Namen her eine Überraschung. Oder von der Platzierung her, sondern einfach von der Anzahl der gestiegenen Plätze sozusagen.
Das ist wie wenn der Sechser-Schüler nach Hause kommt und eine 3 hat.
Genau.
Und alle sich feiern.
Genau, einfach total viele Plätze gut gemacht. Und,
klasse.
Genau.
Ja, also meine Überraschung der Saison ist 96.
Ja.
Nicht, weil wir es so lange geplant haben und es so erfolgreich war, sondern weil du 16 Spieler weil du den kompletten Kader neu aufbaust, 12 Spieler bleiben, 16 kommen neu dazu. Und du wirst in der ersten Saison aufsteigen, wo diese 16 Spieler zusammenspielen. Ist für mich auf jeden Fall eine Überraschung, weil neuer Trainer, neue Surround, also Surrounding im Sinne von neue Spieler, neue Freundschaften, aber auch Konkurrenzsituationen, neue Dynamiken dadurch auch. Keine, und das ist wichtig, keine wirkliche Identitätsfigur dabei. Ja. Und zu Leopold als Kapitän jetzt sich entwickeln zu sowas.
Zieler weg, ne? Als
Zieler weg, Lichtfigur. Heisenberg weg. Ja. Du hast als alten Recken, der noch dabei ist, Howard Nielsen. Aber Howard Nielsen ist keine, also in meinen Augen, keine Identitätsfigur für 96.
Nein.
Der hat damit nicht so viel zu schaffen. Zieler ja tatsächlich Europapokalzeiten noch dabei. Also ewig lange dabei. Halstenberg, weil er aus der Region kommt, irgendwo hier gekämpft hat, einen Sympathiebonus definitiv.
Total.
Muss man aber auch ehrlich sagen, ist keiner, der jetzt, fand ich, der hat sehr schnell die Herzen der 96-Fans erobert.
Ja.
Aber du hast keine krasse Identitätsfigur gehabt durch ihn, nur weil der eben aus Laatzen kommt. Weißt du, also weil er da wohnt.
Nee, es ist alles auf Null bei 96.
Ne? Richtig, du hast einen Tresoldi nicht mehr dabei, der aus der eigenen Jugend kommt, der da noch Identität gestiftet hat. Also du hast sehr, sehr viel aufgebrochen mit Spielern, die du neu jetzt erstmal kennenlernen musst. Und ich glaube, das alleine ist eine Überraschung. Wenn das funktioniert unter Titz, muss man sagen, dann hat er alles richtig gemacht. Insofern wäre auch eine sehr gute Positionierung von 96 für mich vollkommen ausreichend, denn, und das ist ja die große Gefahr, jetzt zu glauben, 96 steigt einfach aus Prinzip auf, so weil die jetzt wieder dran wären. So, und das ist, glaube ich, eine große Furcht, die ich hier ein bisschen habe. Wenn es in 96 darum geht, das gleiche Schalke-Phänomen. Schalke gewinnt 2-1 gegen Hertha und alle schreien, wir steigen wieder auf. Das gleiche bei 96. Du hast jetzt mal ein Spiel gewonnen und jetzt ist die Euphorie riesig. Das Spiel war ein 1-0 von einem 19-Jährigen das Tor geschossen, der einen Ball bekommt, weil er glücklich im Raum stand.
Ja, weil er ungedeckt
ist. Genau, weil er ungedeckt im Raum stand. Also Kirche im Dorf lassen. Ich denke, dennoch, Hannover 96 wird uns überraschen. Wer wird uns denn negativ überraschen? Und da hast du einen Namen genannt, den ich sehr unterstreichen kann.
Ja, ich habe bei Enttäuschung habe ich zwei.
Ja.
Das ist einmal der 1. FC Magdeburg.
Ja.
Weil ich glaube, dass der Erfolg von Magdeburg, Platz 5 in der abgelaufenen Saison, viel mit dem Trainer zusammenhing und viel mit dem Spielsystem. Und das ist jetzt weg. Und deswegen glaube ich, dass das System zusammenbrechen wird beim FC Magdeburg. Ich glaube, dass es sogar bis ganz runtergehen kann, bis zur Abstiegszone.
Ja.
Und die andere Enttäuschung wird bei mir Elversberg sein.
Ja.
Weil der absolute Goalgetter mit Fisnik Aslani ist wieder zu seinem Heimatverein Hoffenheim gegangen. Der beste Vorbereiter oder einer der besten Vorbereiter der Liga mit Maurice Neubauer, der spielt jetzt bei 96. Und ich glaube, dass Elversberg schlichtweg die Qualität fehlt.
Hm.
Ich glaube nicht, dass die abstürzen werden, aber ich glaube, es reicht einfach nicht, um die Qualität zu halten.
Glaub
und es wird Mittelfeld bis unteres Mittelfeld für Elversberg. Ist für mich jetzt keine Enttäuschung im eigentlichen Sinne, sondern einfach, dass sie halt so viele Plätze vermutlich sinken werden.
Auch Trainer bei Elversberg weg. Steffens ist jetzt zu Bremen gegangen.
Genau.
Also spielt da seine Philosophie. Wirkt auch eher wie so ein kumpeliger Typ. Insofern bin ich da auch bei Bremen gespannt, was da passiert ohne Ole Werner, der dann wieder weiter rotiert ist in der Bundesliga. Ich sehe es genauso wie du. Ich habe auch Magdeburg als Enttäuschung hier drauf. Christian Titz war 5 Jahre bei Magdeburg, führt die Magdeburger aus der 3. Liga bis an die Spitze der 2. fast in die 1. Liga. Also ist auch eine Qualität, das in 5 Jahren zu schaffen. In den Transfers siehst du bei Magdeburg allerdings auch, dass da kaum Bewegung drin ist.
Genau.
Also kaum Abgänge, kaum Zugänge, die irgendwie Potenzial haben. Also da ist kaum was passiert. Ich habe noch unter denen, wo ich ein bisschen Furcht habe, dass sie eine Enttäuschung werden, Paderborn stehen.
Ja.
Paderborn ist auch wenig Bewegung drin gewesen in den Transfers. Letzte Saison definitiv eine Mannschaft, wo wir immer Angst vor hatten, weil man sich im Zweifel dann doch überrumpeln lässt und noch verliert. Glaube nicht, dass das noch passiert.
Bin ich bei dir, Kai, dann ist Paderborn für mich so ein, die Amis nennen das Dark Horse.
Mhm.
Ne, also so schwarzes Pferd oder dunkles Pferd, wo du nicht so weißt, was kriegst du bei Paderborn.
Ja, das ist etwas, wo ich sehr, sehr interessiert bin, wie es dann läuft, weil ich es überhaupt nicht einschätzen kann, ob es tatsächlich die Leistung so halten können.
Genau.
Oder ob sie aufgrund fehlender Transfers, aufgrund vielleicht auch einfach ja, mangelnder Vorbereitung, wie auch immer. Aber da bin ich mir sehr unsicher. Bei allen oder bei vielen anderen Teams habe ich eher eine Tendenz als bei Paderborn und habe ein bisschen die Befürchtung, dass sie uns enttäuschen werden diese Saison. Von den Mannschaften ja. weggekommen zu Einzelpersonen.
Jawohl.
Was ja noch viel besser ist, wenn man das prognostizieren will, weil es noch viel weniger Faktoren gibt, an denen da so eine gute Saison hängt.
Ja.
Wer wird dein MVP? Der Most Valuable Player of the Season in der zweiten
so,
Liga.
So, das, also ich saß da auch irgendwie wie das Kaninchen vor der Schlange und wusste weder vor noch zurück.
Mhm.
Und bin da ganz tief in die Statistiken der zweiten Liga abgeglitten.
Oh, oh.
Und das ist auch ein Grund bei mir, warum ich den ersten FC Nürnberg auf Platz 4 sehe,
okay.
ist Kaspar Janda.
Jo.
Junges Talent, vielleicht sogar später mal was für die deutsche Nationalmannschaft, wer weiß. Spielt 6er/8er/10er bei Nürnberg. Hat 10 Vorlagen in der abgelaufenen Saison. Eine der Gründe, warum die Offensivmaschine beim FC Nürnberg läuft. Und ich bin einfach ein großer Fan davon, wenn so Leute im Mittelfeldzentrum so das Spiel an sich reißen und dirigieren. Ne? Deswegen wird mein MVP für die kommende Saison, vorausgesetzt, er verletzt sich nicht.
Ja, das ist immer so, ne?
Kaspar Janda.
Kaspar Janda, auch bei der U21 EM dabei gewesen.
So, siehst du, wusste ich nicht, aber.
2 Spiele dort gespielt,
macht
allerdings
Sinn.
Nur, ne?
Ja.
Also auch ein Spieler, auf den dann immer mal wieder zurückgegriffen wurde. Mein MVP, ich habe ihn schon genannt, wird Rehse sein von Hertha.
Ja.
Der wird die Liga zerschießen.
Okay.
Wird im Zweifel Hertha auch dazu führen, dass sie unter den Top 2 dann mitspielen. Also glaube, dass das wird Most Valuable Player für diese Liga. Und ich muss ehrlich zugeben, du hast recht, es ist brutal schwierig, da einen zu finden. Nicht nur, weil wir, wenn wir ehrlich sprechen, auch in der zweiten Liga einfach viele Namen haben, die ich selber nicht kenne.
Ja.
Sondern weil ich auch echt nicht einschätzen kann, weil es sehr, sehr schwer davon abhängt. Letztes Jahr war mein MVP nach der Saison Ragnar Ake. Mhm. Der ist jetzt weggewechselt. Den gibt es jetzt heute nicht mehr in der zweiten Bundesliga.
Ja.
Aus Gründen. So, und
genau.
Ich glaube, das Gleiche wird mit Rehse passieren. Und deswegen steht er bei mir unter MVP.
Kai, ich glaube, das Problem, was wir beide hatten, ist, dass du in der Bundesliga, das ist ja die höchste Spielklasse, einfach nicht so viele Transfers hast.
Ja.
Ne? Also ich meine, wenn du dir jetzt die Transfers von Düsseldorf 96
16
und so,
Spieler holst du
also,
keine Mannschaft in der ersten Liga.
Also selbst ja wie Hertha oder Schalke, die haben ja 10 Abgänge und 10 Neuzugänge. So die Hälfte wird geliehen, ablösefrei,
ja, ja,
und so ein
viel
Kram.
Fluktuation,
so,
ja.
Also da irgendwie jetzt ein Kader zu haben, wo du sagst, so, ja okay, was ich, nimmst du Bayern, denkst du, ja klar, so, ne, der wird das, der macht das. Oder guckst jetzt im Ausland, wo du ganz genau weißt, ja okay, Rodri bei City auf der 6 wird ein geiler Spieler, auch nächste
Saison. Ja.
Ne, darum ist es so ein bisschen das Problem in der zweiten Liga, wo diese Kaderfluktuation so groß ist.
Das stimmt, ja.
Ne? Und ich meine, klar, dein Pick mit Rehse oder meiner mit Janda sind natürlich Spieler, die da schon jetzt auch schon gespielt haben und sich schon bewiesen haben. Deswegen glaube ich, ist es halt für uns beide jetzt ein easy Pick.
Hm.
Ne? Jetzt müsste man vielleicht mal mit einem Zweitliga-Experten sprechen, wie die das sehen.
Ich glaube aber, das hängt auch damit zusammen, viele MVPs der zweiten Liga sind an sich Leihgaben aus der ersten.
Ja.
Heißt, wenn du überlegst, wie viele Spieler, Wädchen beispielsweise, ja, bei Bochum.
Oder Aslani.
Aslani, genau, ja, jetzt aus der letzten abgelaufenen,
genau,
Saison. Hetwa von nach Bochum jetzt gegangen,
ja,
kommt aber aus Dortmund 2.
Genau.
Wädchen, Hetwa, beide von Dortmund. Also das, ja, am Ende des Tages kriegst du MVPs, die eigentlich in der ersten Liga zocken müssten, da aber keinen Platz in der Startelf bekommen, weil die Mannschaft so stark ist.
Genau, und deshalb sind sie dann halt auch so gut in der zweiten. Ne?
Richtig, genau. Also insofern ist das immer so ein bisschen, weiß ich nicht, wenn du dann auf einmal gegen die Siebtklässler als Fünftklässler irgendwie Fußball spielen musst.
Ja.
Die sind halt einfach schon 2 Jahre älter, was willst du machen? Das ist halt,
ja,
die A- oder die B-Jugend, wenn du als C-Jugend gegen die kicken musst, wirst du wahrscheinlich verlieren.
Ja.
Nicht, weil du schlechter,
genau,
bist, aber weil du einfach jünger bist oder weniger Erfahrung sammeln konntest in der Zeit.
Genau.
MVP ist damit abgehakt.
Ja.
Ich glaube, da können wir gespannt sein und werden ganz besonders auf Janda und Rehse drauf gucken. Wer wird denn dann Torschützenkönig? Wer schießt denn die meisten Butzen? Hängt das bei dir zusammen?
Nee, hängt bei mir nicht zusammen.
Hm.
Ich habe als kommender Torschützenkönig, oder beziehungsweise anders angefangen, wenn du guckst, wer die meisten Tore geschossen hat, da sind die ersten 4 oder 5 schon gar nicht mehr in der zweiten,
eben,
in,
genau,
in der zweiten Liga.
Ja,
also entweder mit dem HSV oder Köln aufgestiegen,
ja,
die Torschützen, zum Beispiel Davy Selke.
Ja.
Oder halt wie Aslani wieder zurück zu ihrem Heimatverein in der ersten Liga.
Oder die Isländer dann weggewechselt.
Genau, oder ja, einfach ja, verkauft. Deswegen habe ich bei mir, und zwar der Goalgetter vom FC Schalke, Musa Sylla.
Den Namen habe ich auch schon mal gehört. Ja. War der nicht, ist der nicht auch in der U irgendwas?
Nee, ich glaube, der ist afrikanischer Nationalspieler. Musa Sylla. Ja, Musa Sylla. Gut, Musa ist jetzt ein sehr gängiger Name in Westafrika. Ist aber auch schon in der letzten Saison oh ja, beim FC Schalke durch stimmt, einige Tore aufgefallen.
Auch einer der Torschützen im in der ersten Partie, ne?
So sieht es nämlich aus. Und da, das ist für mich sozusagen der Easy Pick. Ne, mhm. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, Kellmann von 96.
Ja.
Der ja in Polen, glaube ich, 18 Tore gemacht hat in der Saison. Ja. Deswegen habe ich jetzt aber erstmal probiert, irgendwie einen Easy Pick und nicht immer alles von 96 zu nehmen,
ja,
weil
ja,
ich habe
ja,
später noch was von 96.
Ja.
Deswegen ist mein Pick für den Torschützenkönig Musa Sylla, Schalke 04.
Das klingt nach einem sehr validen Pick, muss ich sagen. Ich habe, bin ich ehrlich, auch wieder einen Namen drauf, den du jetzt heute schon häufiger gehört ja, hast. Nämlich Rehse, logischerweise.
Ja,
der
schön,
ja auch schön einige Butzen schießt. Wird er, glaube ich, auch in dieser Saison machen. Und Hetwa, auch von Dortmund geliehen, auch Stürmer, soweit ich das weiß. Und Julian Hetwa, mit 22 Jahren ausgeliehen, eben entsprechend an die Fortuna Düsseldorf.
Mhm. Genau.
Heißt, auch da gute Chancen unter den Top 2 mindestens dieser Torschützenliste zu sein. Ist ja zum Glück eine Statistik, die man so ganz einfach predikten kann.
Genau.
Aber was man definitiv jetzt schon predikten kann, und ja, wir haben den Winter, die Wintertransferphase zwar noch vor uns,
ja,
aber was sagt denn die Sommertransferphase zu den besten Transfers, die wir so, und ich sag dir ehrlich, bei 16 Transfers kann ruhig einer dabei sein, beziehungsweise eigentlich noch mehr, weil wir haben ja auch noch Leute verkauft. Da gucken wir aber gleich drauf.
Ja, genau. Und zwar, wir haben überlegt bei Transfers, wie machen wir das? Und zwar habe ich vorgeschlagen, machen wir einmal den besten Abgang sozusagen, ja, der die zweite Liga verlassen hat, und den besten Neuzugang, der jetzt in die zweite Liga gekommen ist.
Mhm.
Ne, weil es macht jetzt keinen Sinn, irgendwie jetzt bei jedem Team einzeln in die Transfers zu gucken. Ich meine, das ist jetzt auch so eine ausgedachte Kategorie. Aber dass man mal vielleicht so ein bisschen gucken kann, wo man dann vielleicht sein Auge drauf werfen muss ja, in der neuen Saison, wer vielleicht einschlägt und wo es vielleicht traurig ist.
Mhm.
Kai, und da fange ich nämlich gleich bei den Abgängen ab an.
Ja.
Dein MVP aus dem letzten Jahr habe ich nämlich hier stehen.
Ich auch,
ja. Als bester Spieler, der die Liga verlassen hat. Heißt nicht, dass er der beste Spieler der Liga war, aber dass er von denen, die gegangen sind, der beste war. Ich finde, Fisnik Aslani zählt nicht.
Nee,
weil der war verliehen.
Genau.
Das heißt, der Abgang konnte nicht verhindert werden.
Genau.
Und bei Ragnar Ake, der ist für 4,5 Millionen zu Köln gewechselt.
Ja, starker Transfer für einen Aufsteiger.
Da muss ich sagen, ne? Da hat Köln einen geilen Deal gemacht.
Ja, voll. Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist eine richtige Verstärkung. Ich hoffe, dass der fit bleibt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja.
Wenn man 4,5 Millionen für einen Spieler latzt. Wir sehen das gerade beim HSV. Die haben auch siebenstellige Summen, die sie dann in Bewegung setzen. Logisch, wir sind in der ersten Fußball-Bundesliga. Da musst du ein bisschen Geld in die Hand nehmen.
Genau.
Aber 4,5 Millionen von Köln ist natürlich auch schon ein Königstransfer auch für die Kölner. Ich habe noch einen anderen Namen, der weggegangen ist,
mhm,
nämlich Nicolò Tresoldi.
Ja.
Mit einem unglaublich gut ausgehandelten Transfer, muss ich sagen.
Ja.
Ich glaube, wie viele Millionen? Bis zu 8 Millionen,
ja,
die wir bekämen mit ja, Boni und.
Ja.
Also eine irre, irre Summe an Geld dafür, für einen Spieler, der in der letzten Saison nicht gezündet hat.
Mhm.
Also der in der letzten Saison unter seinen Möglichkeiten definitiv
drei Tore, vier Tore?
Ich weiß es nicht. Viel zu wenig, als ja, dass es der Stoßstürmer und Mittelstürmer machen muss. Geht zum Club Brügge, genauso wie Laszlo Benisch vom HSV. Die Kollegen aus Brügge sollten wir uns auch nochmal angucken. Die bauen sich da auch gerade ein ja, schönes Team zusammen.
Belgische Liga, warum nicht?
Und definitiv der Transfer, wo ich sagen würde, neben Ragnar Ake, der die Bundesliga verlassen hat, wo ich sagen würde, das war der beste Transfer, der die Bundesliga verlassen hat, also der beste Spieler.
Ja, okay, klar. Wenn du so, ja, sehe ich.
Weil großes Potenzial, eine enorme mhm, Transfersumme und definitiv einer der Top 10 Spieler in der zweiten Bundesliga.
Ja, weil du die Summe ansprichst. Ich habe mir hier noch einen hingeschrieben, den ich jetzt sportlich nicht als großen Verlust sehe, sondern monetär. Und zwar Ibrahim Maser von Hertha. Der ist für 12 Millionen zu Bayer Leverkusen gewechselt.
Da muss ja richtig Potenzial hinter sein. Ne?
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also so ist er mir jetzt nicht aufgefallen, dass der 12 Millionen wert ist. Na gut, ich meine, Bayer Leverkusen ist jetzt desperate für neue Spieler.
Ja.
Die bluten gerade aus. Dementsprechend kannst du natürlich auch Preise aufrufen, weil alle wissen, was Florian Wirtz da in die Kassen gespült hat.
Er hat 33 Spiele gespielt, 5 Tore geschossen, 3 Vorlagen und die Statistik, wo er am meisten glänzt, sind die 6 gelben Karten.
So, also, ja, dann wird der, ich weiß jetzt nicht unbedingt, wo er spielt, aber der wird 6er oder 8er wird er sein.
Ja.
Deswegen,
das ist offensives Mittelfeld, ja.
So, ne? Also 12 Millionen für einen Zweitligaspieler.
Ist aber auch eine gute, also muss man ehrlich sagen, ist eine stabile Jugendarbeit von Hertha. Ist absolut. Ein Herthaner seit 2016, 17. Und logischerweise dann Transfer, keine Ablöse gehabt, 12 Millionen erzielt.
Ja.
Also vollkommen in Ordnung für den 19-jährigen Perspektivspieler, würde ich mal verbuchen. Insgesamt 46 Spiele gemacht in der zweiten Bundesliga bei 6 Toren, 7 Vorbereitungen. Also schon auch eine interessante Personalie, sicherlich. Ob so interessant, dass man 12 Millionen dafür ausgibt. Algerischer Nationalspieler, hat aber alle deutschen U-Mannschaften durchlaufen.
Mhm.
Insofern, ja, okay, das sehe ich sogar. Ob das, also für die Summe Wahnsinn, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ich nämlich auch nicht. Und ist mir direkt aufgefallen. Wir werden sehen, Bayer Leverkusen.
Ja, definitiv. Also der kann sich da dann auszeichnen, im Zweifel hinter einigen anderen, die dann sicherlich auch als erste Linie da stehen werden. Wer ist denn der beste Transfer in die zweite Bundesliga?
Beste, also, da habe ich jetzt ein bisschen gecheatet, muss ich sagen, weil der beste Transfer in die zweite Bundesliga war schon in der Bundesliga, in der zweiten.
Ja.
Das ist nämlich Maurice Neubauer.
Das ist, du hast den so ein bisschen.
Der ist wirklich, also ich habe mich ein bisschen verliebt in Maurice Neubauer, glaube ich. meine Freundin wird es mir nachsehen, weil der Deal ist einfach so geil.
Hm.
Ablösefrei von Elversberg. Und 10 Scorer-Punkte in der letzten, in der abgelaufenen zweiten Liga.
Ja.
So, das heißt, an 10 Toren beteiligt. Das heißt, was weiß ich, wenn wir 100 Tore schießen diese Saison, dann ist der an 10% beteiligt.
Das finde ich gut.
Ja. Also, heißt natürlich auch, wenn wir weniger spielen und dann ist er immer noch an 10 Toren beteiligt, ist das natürlich eine geile Sache. Deswegen, also der ich sag mal, Value for Money, also für lau, ist das einfach ein Deal, Kaider, hast du keinen besseren, garantiert nicht.
Nee, weiß ich nicht, ob der besser ist. Ich habe auch gecheatet.
Ah, okay.
Also, schön. Weil nur Spieler kaufen kann jeder. Ich meine, 96 hat nicht alle ihre 16 Neuzugänge auch gekauft.
Das
gehört auch soweit dazu. Und einer davon ist Daisuke Yokota.
Ja.
Da sollten wir alle dringend ein Auge drauf haben. Ist ein 25-jähriger Japaner, der vom auch aus den aus Belgien kommt, da für Genk gespielt hat, vorher für Kaiserslautern gespielt hat, also da auch schon Erfahrung gesammelt hat, ein bisschen durch die Gegend transferiert wurde, war schon mal in Deutschland für den FSV Frankfurt in der U19 gewesen und so weiter. Also nicht so ganz, ganz unerfahren. Hat aber bei Kaiserslautern, gerade bei Kaiserslautern, richtig gute Leistungen gebracht. Highlight Reels sich mal anzugucken, lohnt sich.
Mhm.
Ist auf jeden Fall eine stabile Personalie, auch zusammen mit Matsuda, der auch sein Landsmann ist, könnte das eine gute Kombination sein. Und deswegen glaube ich, dass die Laie auch mit Kaufoption, deswegen auch der Cheat, ist eine Laie. Es ist kein verpflichteter Spieler. Definitiv sinnvoll war. Stürmer, habe ich vergessen zu sagen. Also auch jemand, der im Zweifel nochmal die ein oder andere Butze schießen kann.
Mhm.
Da können wir gespannt sein. Wie gesagt, in der letzten Saison für den FCK aufgelaufen, weil auch da schon ausgeliehen für die Kaiserslauterner. 25 Spiele gespielt, 4 Tore gemacht, 2 Vorlagen. Also jetzt keine überragenden Statistiken, aber auch nicht super, super tragisch schlecht.
Ja. Und einen habe ich noch.
Ja.
Der ist mir beim Googlen aufgefallen.
Der ist dir beim Googlen aufgefallen.
Und zwar auch eine Laie für den FC Nürnberg. Also ich weiß, irgendwie dieses Jahr schlägt mein Herz ein bisschen für die Nürnberger.
Ja, ja.
Und zwar Artem Stepanov.
Da habe ich auch schon mal gelesen.
Ja, ja, der Gute ist 17 Jahre alt, ausgeliehen von Bayer Leverkusen.
Ja.
Das soll wohl ein richtiger Shootingstar werden. Und deswegen habe ich den ersten FC Nürnberg auch so hoch im Kurs bei mir. Weil das ist potenziell ein richtig geiler Kicker. Gut, der ist 17, ne, muss man immer mal gucken.
Was da so kommt, ne?
Aber ich glaube, dem können wir viel zutrauen.
Ja, ich habe auch nicht nur einen Namen hier stehen. Also Yokota ist der eine, der andere ist Kovnacki, zu Hertha geliehen auch. Also auch nichts unglaublich eng Verpflichtetes. Spielt normalerweise bei Bremen, meine ich. Und ist jetzt auch an die Spree gewechselt nach Berlin, in die Hauptstadt. Hat, wie gesagt, schon das ein oder andere Spiel auch gemacht. Ist Mittelstürmer, genauso wie Reze, eher also offensiv bei der Hertha eingestellt. Und ich glaube, in dem Duo, was die beiden da haben, 28 Jahre jung, kann das richtig gut werden. Muss ich aber natürlich auch einfinden. Hat in der zweiten Bundesliga schon Erfahrung mit 96 Spielen und 34 Toren. In der ersten Bundesliga 52 Spiele gesammelt, 4 Tore. Serie A gespielt, 35 Spiele, 6 Tore. Und in der polnischen Liga lange gespielt, also 3 Saisons in der polnischen Liga absolviert. Und da in 100 Spielen 25 Tore, 12 Vorlagen. Zweite Bundesliga war bisher seine Stärke, würde ich mal sagen, hat dann dort bei Düsseldorf gespielt. Also auch nicht so ganz, ganz unbekannt in der zweiten Liga. Dawid Kovnacki aus Polen, 1,86 groß, definitiv einer der besseren Transfers in der zweiten Bundesliga.
Ja, ich sehe also schon, haben uns beide so ein bisschen auf Offensivpower konzentriert. Ist, glaube ich, auch sinnvoller, weil in die Tiefen des Innenverteidigertums bei Transfers ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, da irgendwelche Bewertungen zu treffen. Ich glaube aber,
und Innenverteidiger wird auch selten MVP, to be honest.
So, genau.
Also
deswegen sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs mit unseren Picks, gerade jetzt auch bei den Bewertungen der Transfers außerhalb von 96 vielleicht. Genau.
Das zur zweiten Liga. Heißt aufsteigen, Thun, Düsseldorf?
Auf Düsseldorf sind wir uns einig. Ich sag 96.
Du sagst 96, da sind wir uns auch einig.
Ja.
Möglicherweise über die Relegation dann, aber steigen auf.
Ja.
Und die dritte, da wissen wir es nicht. Da sind wir uns unsicher. Weil Hertha oder Bochum oder Nürnberg, wir sind uns unsicher. Okay, aber 2 von 3 ist doch schon mal eine gute Variante.
Genau, und jetzt, Kai, müssen wir mal gucken.
Gegen wen zocken wir
denn? Gegen wen deine Roten in der Relegation spielen, ne?
Ja.
Das bedeutet, wir müssen uns jetzt angucken, wer geht denn aus der ersten Bundesliga runter?
Wollen wir damit anfangen? Das wäre, glaube ich, dann
sinnvoll. Ja, ist jetzt ein Übergang, den habe ich mir jetzt seit 2 Minuten überlegt.
Ey, alles gut, dann will ich dir jetzt nicht kaputt reden.
Dann machen wir den jetzt.
Dann machen wir den. Ja, Philipp, ich kann dir mal so ein paar Namen nennen, wo ich sage, das könnte komplex werden.
Ja.
Das Schöne ist, Absteiger und Enttäuschung sind immer sehr nah beieinander bei mir. Es ist also nicht so.
Ja, bei mir gar nicht.
Gar nicht. Ja, dann bin ich gespannt auf deine Enttäuschung. Reden wir erstmal über den Absteiger plus Relegation.
Ja.
Ich glaube, der HSV steigt direkt ab.
Okay.
Ich bin hart, weil ich glaube, der HSV hat zu viel Angst davor abzusteigen, dass er wieder absteigen wird. Das ist so dieses Prinzip, wer richtig Angst hat und nicht mutig aufspielen kann, weil jedes Spiel immer wieder Angst haben muss, dass du gleich absteigst, da kommst du zu nichts. Du kannst nicht frei aufspielen.
Ja.
Außerdem fehlen dir die richtigen Goalgetter vorne und, und. Also mit Davy Selke, dass man den gehen lassen hat, verstehe ich bis jetzt nicht. Der schießt in der zweiten Liga alles kaputt, wechselt dann in die Türkei.
Ja,
der
macht den Sané. Ablösefrei, ne?
Genau.
Wahrscheinlich gab es da ein Gehaltsangebot, was der Pate nicht ablösen konnte.
Richtig viel Geld anzubieten und zu sagen, du bleibst hier, wirst unser Shootingstar, wirst das Gesicht dieses Vereins, bla bla bla.
Ja.
Für immer Statue vom Stadion, Stadionwurst nach dir benannt, keine Ahnung, irgendwie sowas.
Ja.
Haben sie es nicht geschafft.
Und ich würde ja die Statue nehmen, aber
okay. Ja, die Stadionwurst fände ich jetzt auch nicht so falsch.
Okay.
Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Davy Selke fehlt dem HSV und deswegen steigt dieser direkt ab. Wer große Probleme bekommt, was ich mir nicht träumen lassen hätte, dass das jemals noch passiert.
Ja.
Wir haben damals, es gibt ein legendäres Spiel, wo 96 sich, glaube ich, 2 Eigentore reindengelt.
Daran erinnere
ich mich. Das waren Zeiten, wo Gladbach auch um den Abstieg gespielt hat. wo es nicht darum ging, der Erste in der Liga zu werden. Dann gab es ja eine Phase zwischendrin, wo Gladbach sehr gut performt hat. Wir bedanken uns bei Max Eberl dafür.
Aber auch nur dafür.
Nur dafür. Kann froh sein, dass wir bei einer Sonderfolge sind. Ich hätte vieles zu sagen gerade. Die Gladbacher stehen quasi am Rande des Chaos.
Die Gladbacher
stehen am Rande des Chaos. Alisson Plea, der Goalgetter, ist weg. Ko Itakura wird gehen nach Ajax Amsterdam. Florian Neuhaus ist eine totale Katastrophe. Dieser ganze Sommer war definiert davon, dass Florian Neuhaus auf Malle besoffen irgendwas erzählt hat. Und es wurde keine Personaldiskussion geführt im Verein. Es wurde nicht darüber erzählt, wie gut dieser Verein sich vorbereitet und. Sondern nur darüber erzählt, dass Florian Neuhaus 1, 2, 3, 4 Probleme für diesen Verein geschaffen hat. Und genau 1, 2, 3, 4 idiotische Minuten im Zweifel in meinem Leben mit dieser Nachricht verbraucht hat. ich bin ein bisschen enttäuscht von der Vorbereitung von Gladbach und glaube deswegen, das wird es ins Chaos gehen. Und für einen anderen Verein geht es auch ins Chaos, den ich lange nicht auf der Liste gehabt hätte. Unter meinen Absteigern ist nicht Heidenheim, die sind nicht dabei, ist nicht Köln. Köln ist weit weg vom Abstieg. Mainz ist dabei.
Mainz?
Ich erkläre dir auch, warum. Mainz spielt nächste Saison international.
Ja, stimmt.
Mainz hat keinen Florian Burkhardt mehr.
Stimmt auch.
Mainz wird nächste Saison auch im DFB-Pokal die ein oder andere Runde spielen müssen und in der Liga performen müssen, bei einer Liga, die nicht schlechter geworden ist.
Stimmt.
Sondern mit Köln und den HSV eher wieder ein bisschen stärker. Beim HSV vielleicht abgesehen, aber mit Köln auf jeden Fall ein Gegner, den man nicht so einfach wegsemmelt. So. Und jetzt stehst du da. Und musst zusehen, dass du da deine Mannschaft wieder so aufbaust, dass du im Zweifel konkurrenzfähig bist. Nicht nur für ein Tournament, sondern für drei, was du sonst vorher die Saisons nicht hattest. Und wenn ich mir jetzt so angucke, beispielsweise was Dortmund so gemacht hat mit einer sehr viel größeren Kader, aber mit einer sehr viel höheren Qualität im Kader auf drei Tournaments. Und selbst Dortmund kriegt es nicht hin, um die Meisterschaft mitzuspielen, wenn sie in der Champions League weit kommen.
Ja.
Warum sollte Mainz es dann überhaupt hinbekommen, unter den Top 15 dieser Liga aufzutreten? Ja, bei einer Liga, die sich de facto auf das internationale Geschäft nicht fokussieren braucht, gerade in den unteren Rängen, wenn du da erstmal drin bist und gegen direkte Konkurrenten spielst, die einmal die Woche zocken müssen und du als Mainz sogar vielleicht noch dummerweise die Gruppenphase überstehst und weiterkommst und dann noch weiter zocken musst und Hin- und Rückspiele und alles und international und alles neu. Der Verein ist auch dann alles neu. Ich weiß nicht, wann dann Mainz das letzte Mal international gespielt hat, aber das ist auch schon 2, 3 Tage her. Ich glaube, dass Mainz ein Riesenproblem bekommt und richtig knabbern muss. Absteigen, ich weiß es nicht. Ich glaube, die spielen Relegation gegen uns. Ich glaube, Gladbach steigt ab ins absolute Chaos.
Ah, oh, Kai, ey.
Die kriegen den Turnaround nicht hin. Die wechseln den Trainer nach 5 Spieltagen schon. Und dann ist das Chaos perfekt. Das ist ja jetzt schon perfekt. Und Mainz steigt nicht ab, sondern spielt direkt Relegation gegen 96 und steigt dann ab.
Also,
das ist ein Bold Guess.
Also ich sag mal so, da bist du aber schon aus dem Fenster geklettert, ne? Also das ist schon.
Ja, aber deswegen bin ich ja umso gespannter, was du da jetzt an Picks nimmst.
Ja, du, ich habe das alles komplett anders.
Ja,
Also bei mir direkt steigt ab als erster Heidenheim.
Heidenheim.
Weil ja, es ist.
Schmidt steigt nicht ab.
Ist halt der easy Pick, aber ich glaube, es ist der richtige Pick, weil Heidenheim hat keinen ersten Bundesliga-Kader. So. Wie die sich da
zwei. Haben die das die letzten zwei Saisons?
Hör auf, solche dummen Fragen zu stellen, Kai. Wie die sich da oben halten konnten, die letzten zwei Saisons, verstehe ich nicht. Aber auf jeden Fall, diese Saison sind sie reif, weil, wie du sagst, die Liga ist besser geworden, das stimmt. Und jetzt hat die Stunde für Heidenheim geschlagen. Dann der zweite Absteiger mit Heidenheim zusammen ist Union Berlin.
Oh, yo. Das kann ich mir auch vorstellen.
Weil die hatten irgendwie ihre Hochphase und haben sich, finde ich, dann mit den Transfers so richtig verzockt.
Die haben keine Transfers gehabt, die so richtig gezündet haben.
Ich habe im Detail nicht geguckt, was die auf dem Transfermarkt jetzt gemacht haben. Ich glaube aber, der Kader konnte nicht so oder kann nicht so gut verstärkt werden, wie er, glaube ich, müsste. Und die Eisernen, die sind dran dieses Jahr.
Ja.
Ne, als zweiter direkter Absteiger. So, Kai. Und jetzt?
Wer ist der Relegation?
Relegation. habe ich den FC St. Pauli.
Die
weil, aus Pauli, ja. Weil die Paulianer, finde ich, haben auch nicht wirklich einen Erstligakader.
Aber die haben sich verstärkt.
Ja, das mag sein. Mhm. Das ist, die sind ein guter, vielleicht sogar sehr guter Zweitliga-Club. Aber ich glaube, die haben die erste Saison überlebt nur durch Euphorie. Durch die Welle, Fanbase, die Fankultur, die ja wahrscheinlich, wo es keine zweite gibt in Deutschland, vielleicht auf der Welt, wie beim FC St. Pauli. Ich glaube aber, der Kader, und jetzt ist halt die zweite Saison, jetzt kommt die Ernüchterung, ich glaube, der Kader ist schlichtweg nicht gut genug.
Hm.
Und deswegen wird es bei St. Pauli für die Relegation reichen. Das heißt, deine Roten spielen in der Relegation gegen St. Pauli und meine Roten steigen ja zum Glück auf Platz 2 auf.
Ja.
Das heißt, in meiner Relegation ist dann St. Pauli gegen Bochum oder Nürnberg.
Ja, okay. Nee, ich glaube, wir werden Wunder erleben.
Ja, okay.
Ich glaube, wir werden Situationen erleben, wie Dortmund damals die Saison, bevor Kloppo gegangen ist.
Okay.
Ich glaube, das wird richtig übel schallern bei Gladbach. Aber ich bin mal gespannt, wie Rocco das dreht.
Ja, sehr gut.
Und genau, ob deswegen er 1, 2, 3 oder 4 Chancen. Ist ja auch egal. Das ist ein dummer Witz. Das ist auch für weiter.
Ich mache dann einfach mal weiter, weil du Mainz angesprochen hast.
Ja.
Mainz ist bei mir unter den Enttäuschungen.
Ja, auch.
Weil genau aus den Gründen, die du gesagt hast, bin ich, also du hast vollkommen recht mit Mainz. Hm. Nur, dass ich glaube, dass Mainz nicht so tief
so extrem
fallen wird. Aber ansonsten bin ich mit allem recht, bin ich komplett bei dir. Nur eben, dass sie bei mir einfach nicht so tief fallen.
Ja, verstehe ich.
Und die zweite Enttäuschung, die ich habe, ist Bayer Leverkusen.
Oh ja.
Weil es ist genau das Gleiche wie mit Mainz.
Ja.
Nur einfach auf einem noch höheren Level. Wenn man überlegt, wen Leverkusen abgegeben hat. Ne? Ja, also mit Florian Wirtz, mit Frimpong, mit Chaka, mit Kusunu auf der Innenverteidigerposition. Der Trainer, ne? Also das System ist weg. Und keine nennenswerten Neuzugänge, wo ich sage so, ja geil, Baller.
Hm.
Ne? Also ich glaube, für die Qualität wird einfach nicht reichen, das Gleiche zu reproduzieren wie in der vorletzten Saison.
Ja.
Ne, deswegen wird Leverkusen vermutlich 3, 4, 5 Plätze abstürzen, glaube ich.
Ja.
Zumal ja jetzt nicht Ter Stegen, sondern Ten Hag.
Ja.
Der neue Coach hat bei Man U auch jetzt nicht unbedingt ein Offensivfeuerwerk abgebrannt.
Nee.
Deswegen glaube ich, wird das eine ganz zähe erste Saison bei Bayer Leverkusen. Und deswegen Bayer Leverkusen meine zweite Enttäuschung.
Kann ich nachvollziehen. Meine Enttäuschung, glaube ich, brauche ich nicht erläutern. Wird Gladbach sein.
Ja.
Wenn Gladbach absteigt, dann ist Gladbach die Enttäuschung.
Absolut.
Aber auch ohne den Abstieg, finde ich, ist Gladbach jetzt schon eine Enttäuschung. Also die Saison ist nicht mehr gespielt. Ich bin trotzdem jetzt schon enttäuscht von der Leistung der Gladbacher. Nein, ich hab überhaupt keine Idee, wen sie da kaufen wollen, dass sie das ausgleichen, was sie da hatten. Also Alisson Player ist schon ein ziemlich, also A, eine Identifikationsfigur für den Verein gewesen, B, aber auch einfach ein sehr guter Stürmer gewesen, mit vielen Toren. Das muss man erstmal wieder ausgleichen, dann musst du so einen richtigen Unfrieden in dieser Mannschaft kitten, weil das, was da passiert, ist, ich sage ehrlich, ich hätte dem Neuhaus auch gesagt, such dir einen anderen Verein, weil du so viel Unruhe in diesen ganzen Vereinen durch diese dumme Aktion gebracht hast und vor allen Dingen auch merkst, wie die Autorität dadurch schrumpft, wenn man sowas erzählt. Also ich glaube, das wird eine richtige Enttäuschung am Ende. Jetzt haben wir beides mal richtig negativ gehabt.
Ja.
Wer, wollen wir mal das Ding umdrehen, wird denn die positive Überraschung, beziehungsweise wer landet denn unter den Top 3? Vielleicht erstmal die positive Überraschung der Saison.
Positive Überraschung habe ich 2.
Ja, 2 sogar.
Ja. Wo ich sage, hat mit einem neuen Trainer zu tun, den ich richtig geil finde.
Ja, okay.
Und der trainiert jetzt die Augsburger seit dieser Saison.
Oh,
unser ehemaliger Co-Trainer der Nationalmannschaft, jetzt Cheftrainer in Augsburg.
Jo, stimmt.
Sandro Wagner. Geil, Sandro Wagner wird den Augsburgern so richtig das Fußballspielen beibringen.
Geil.
Ja. Und deswegen, also wird Augsburg wird wieder zum Leben erweckt durch Sandro Wagner. Sandro. Wie mit welchen Spielern, weiß ich nicht. Keine Ahnung. aber ich glaube, da wird auf jeden Fall richtig was los sein in Augsburg. Und meine zweite Überraschung ist die TSG Hoffenheim, weil geht nicht anders. Ne? Also sind, was sind sie, 15. geworden, ne? Ja, 15. geworden, also ein Platz vor Panikknopf, vor Relegationsplatz. Das heißt, der einzige Weg ist aufwärts.
Ja.
Und jetzt mit Aslani, den sie ja wieder zurück haben aus der zweiten Liga, und ein, zwei anderen klugen Transfers, glaube ich, dass da sportlich nach oben einiges gehen wird.
Die habe ich genauso hier stehen, als einzige Mannschaft. Ich habe noch eine andere Überlegung, die ich auch noch mit nennen würde. Das wäre der 1. FC Köln. Weil ich glaube, dass die Kölner tatsächlich eine Chance haben, diese Liga auch zu halten und nicht nur dabei zu sein, sondern auch mitzuspielen. Mhm. Und Hoffenheim, auch aufgrund von Aslani, aber auch aufgrund des Fakts, dass du Lemperle geholt hast von Köln. Auch einer, der in der zweiten Liga viele Tore vorbereitet geschossen hat. Also offensiv wieder verstärkt hast. Das hattest du letzte Saison, fehlte das komplett. Da bin ich sehr gespannt. Also inwiefern Hoffenheim wieder in die Konkurrenzfähigkeit zurückrutscht. Letzte Saison ja wirklich krass um den Abschied, Abstieg mitgespielt. Aber ansonsten natürlich auch, also mit Baumann und so weiter, verlässliche Kräfte dabei. Also ein Grundgerüst ist schon da. Es fehlt so ein bisschen die Firepower, wie wir ja immer wieder feststellen. Und ich glaube, die haben sie sich jetzt wieder zurückgeholt, beziehungsweise haben sich letzte Saison richtig geärgert, dass der Aslani da in Elversberg den Aufstieg fast klar gemacht hat, während im gleichen Moment man selber fast in der Relegation gegen ihn gespielt hätte. Also
das wäre was geworden, ne?
Das wär interessant geworden, glaube ich. Genau, aber deswegen meine Überraschung der Saison, Hoffenheim definitiv dabei. Kommen wir mal zu den Top 3 der Mannschaften, die es in der Bundesliga tatsächlich rasieren im nächsten Jahr.
Ja, gerne.
Und ich würde mal anfangen, das ist mir sehr schwer gefallen.
Echt?
Ja, weil gut, wer Meister wird, ist klar.
Ja.
Ich glaube, das brauchen wir nicht diskutieren. Dafür ist der Leistungsunterschied zu groß und es gibt keine großen Andeutungen, dass sich das irgendwie groß ändert.
Für die Bundesliga wird es reichen.
Ja, für die Bundesliga sollte das reichen, dass der auch mit Max Eberl, der FC Bayern,
trotz Max Eberl,
auch der FC Bayern wieder Meister wird.
So ist es.
Ich glaube, selbst die Weggänge von Thomas Müller und von Sané tun nicht so weh, als dass sie nicht kompensiert werden könnten oder auch in der Winterpause noch kompensiert werden. Auch ohne Nick Woltemade oder welche Namen auch immer da gehandelt wurden. Also die Bundesliga gewinnt man damit, vor allen Dingen gegen Konkurrenz wie Dortmund oder Leverkusen.
Genau.
Was allerdings, glaube ich, nächste Saison gar nicht so die Konkurrenten sind, denn die richtigen Konkurrenzen werden sein Frankfurt, die einfach mit geisteskranken Moneten ausgestattet sind, mit 95 Millionen für Ekitike. Für Hugo 95 Mille bekommen haben, davon noch lange nicht alles ausgegeben haben und ich wette mit dir, der nächste über 50 Millionen Transfer auch schon wieder ein Name ist, den wir heute noch gar nicht kennen, der diese Saison zünden wird und Frankfurt immer mit zu rechnen. Ja. Und ich glaube, die machen jetzt ihren Anspruch auch mal wahr in der Konsistenz. Letzte Saison, glaube ich, Dritter, Vierter, irgendwie sowas geworden, also schon auch oben mitgespielt. Definitiv einer der Clubs, die auch um eine Meisterschaft mitspielen können, wenn sie das wollen. Und das ist ein Verein, den ich lange nicht auf dem Schirm hatte, weil letzte Saison auch verschwunden. Neuer Trainer, einige neue Spieler dabei, den einen oder anderen verkauft, den einen oder anderen Spieler auch für teuer Geld wieder weiterverkauft. Letztens erst Benjamin Šeško weg. Mhm. RB Leipzig wird nächste Saison auch den einen oder anderen Spieler mit dominieren. Wie gesagt, auch die Überraschung Hoffenheim darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, das wird bei Hoffenheim aber eher so ein Ding sein. Die ersten 10 Ligaspieler werden da sehr gut laufen und dann wird man aufgrund der Kaderdichte ein bisschen einbrechen. Ich glaube aber, dass Leipzig und Frankfurt das können, auch auf dem Niveau mitspielen können. Auch in der Vergangenheit immer mal wieder international was gewonnen oder auch mal groß was gewonnen. Insofern, ich glaube, Frankfurt oder Leipzig werden definitiv unter den Top 3 mit den Bayern Konkurrenz halten können.
Okay. Habe ich auch komplett anders.
Ja, okay.
Ja, also ich finde es gut, dass wir ja, bei der Bundesliga so weit auseinander liegen. Also klar, Bayern bei mir auf 1, ne? Ja. Logisch. Ich habe bei mir einfach richtig lame Dortmund genommen auf die 2.
Dortmund auf der 2 wieder? Dortmund,
weil Dortmund hat einfach den zweitbesten Kader in der Bundesliga.
Ja, haben sie den?
Ich sag ja. Ich sag, haben sie.
Ja. Julian Brandt ist der Unterschiedsspieler.
Definitiv nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, ich habe einfach Dortmund auf 2, weil ich glaube, Dortmund schafft es dieses Jahr, eine gewisse Konstanz reinzubringen. Korrigiert mich gerne, hat, glaube ich, keinen signifikanten Abgang zu verzeichnen, soweit ich das einschätzen kann. Deswegen glaube ich, dass Dortmund da ein bisschen PS auf die Straße bringen kann. Ich meine, Adeyemi ist ein Jahr älter, vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, mehr Konsistenz. Guirassy ist ein Top-Stürmer. Ich glaube schon, dass Dortmund dieses Jahr Zweiter wird. Ich habe aber dein Frankfurt habe ich bei mir auf 3. Weil Frankfurt schafft es irgendwie immer, so ein, zwei Baller im Kader zu haben.
Ja.
Ne? Also was die da ihren Scouts bezahlen, wahrscheinlich bestbezahlten Scouts in Europa.
Hoffentlich.
Also wirklich, und wenn nicht, dann haben die ein dickes Urlaubsgeld verdient.
Ja.
Was da los ist, was die da immer holen. Geile Nummer jetzt mit Jonathan Burkhardt für Hugo.
Das glaube ich auch, dass der auch ein Unterschiedsspieler sein kann.
Und ansonsten aber auch trotzdem eine gefestigte Mannschaft, ne? Mhm. Also trotz jetzt, dass Ekitike so herausgestochen ist als Leuchtturm, trotzdem ja.
Ja, Mamouche vorher auch mit.
Genau.
Also sind ja in der Regelmäßigkeit starke Spieler, die da entstehen.
Genau. Frankfurt. Also ist auch eine gewachsene Mannschaft und ein richtig festes Gefüge bei der Eintracht aus Frankfurt. Das gefällt mir sehr gut, was da in den letzten Jahren gearbeitet wurde. Und Platz 4 habe ich bei mir Stuttgart tatsächlich.
Ja, Stuttgart wieder.
Ne? Weil ich auch glaube, dass die hatten jetzt im letzten Jahr so viel Ärger mit den Spielerabgängen.
Mhm.
Ich glaube aber jetzt, wenn sollte Stiller bleiben bei Stuttgart, glaube ich, haben sie auch einen guten Kader, ne, auch mit Woltemade, der vielleicht ein paar Butzen noch mehr macht als beim letzten Mal.
Ja.
Glaube ich, dann habe ich bei mir Stuttgart auf 4, so die Champions League-Riege ist dadurch bei mir 1-4 voll.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Wenn ich jetzt auf die Transfers bei Frankfurt gucke,
ja,
finde ich die jetzt auch schon vielversprechend. Du hast gesagt, nicht nur Burkhardt, aber auch für den gleichen Preis Rizzo Doan von Freiburg.
Stimmt.
Auf jeden Fall einer der stärkeren Spieler dort. Und wie gesagt, einfach weggegangen Etikete für fast 100 Millionen zu Liverpool. Ich weiß nicht, wo Liverpool dieses ganze Geld hernimmt.
Das ist krank, ja.
Also ist widerlich, aber anderes Thema. Insofern Frankfurt definitiv unter den Top 3 für mich. Verständlich. Check ich.
So, fehlen uns noch die Einzeltrophäen,
ja, genau,
die individuellen Ehren. Ne? Also wollen wir mit dem MVP anfangen?
Fangen wir mit dem Most Valuable Player.
Ja, ist bei mir der MVP, also dein MVP des letzten Jahres.
Ja.
Michael Olise.
Ah, okay.
Wird erst hatte ich Jamal Musiala.
Ja, verletzt.
Genau, der ist jetzt aber leider längerfristig verletzt. Ansonsten wäre es für mich Jamal Musiala in der kommenden Saison. So macht es jetzt halt der Counterpart, Michael Olise, der nochmal einen Sprung macht und einfach noch besser wird.
Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, Michael Olise hat nicht sein Potenzial voll ausgeschöpft. Ich glaube, der wird auch noch ein bisschen besser, keine Frage. Ich glaube aber, dass Michael Olise nicht der Spieler sein wird, der den Unterschied macht zum Schluss für den FC Bayern so dringend. Das hieße ja, dass Michael Olise der Most Valuable Player im Sinne von der Player ist, der die Bayern im Zweifel gegen Barcelona dann ins Halbfinale oder ins Finale der Champions League spielt.
Naja, dafür reicht es bei Bayern nicht. Da werden die gar nicht erst hinkommen.
Naja, aber es wird ja nicht der Most Valuable Player sein, weil du gegen Augsburg das 3-1 schießt.
Nö, in der Bundesliga ein paar Vorlagen, dann ein paar Matchwinner, weißt du, wenn es
wenn
es gegen Dortmund eng wird, ist es dann Michael Olise, der dann den Sieg.
Damit du dann mit 13 Punkten Vorsprung unterwegs bist und nicht nur mit 10.
Genau.
Okay. Mein Most Valuable Player, weil er tatsächlich, glaube ich, für den Stuttgarter zum Schluss einen richtigen Unterschied macht, ist Nick Woltemade.
Ja.
Ist ein obvious Pick. Definitiv einer der jetzt schon hoch gehandelsten Spieler, aber ich glaube, nächste Saison kann er tatsächlich seinem Marktwert auch noch ein bisschen Substanz verleihen. Weil, also all dieses Gerede, was jetzt war, ist mal ganz dahingestellt, ist halt Schall und Rauch. Viel interessanter ist die Tatsache, dass ich glaube, dass Dick Woltemade auch in der nächsten Saison konstant gute Spiele leisten wird, wenn er sich nicht verletzt und dann wichtig auch wird für die WM, aber vor allen Dingen auch dann in der nächsten Saison sich also präsentieren kann für einen größeren Club, weil ich glaube schon, dass der nicht bei Stuttgart sein Leben lang spielen will,
ja.
Aber der jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen zu den Bayern gehen muss, die keinen finden. Weil, seien wir auch ehrlich, Nick Woltemade ist nicht First-Choice-Pick.
Gewesen.
Und deswegen verstehe ich auch, dass man sagt, da will ich nicht weggehen zwingend oder muss ich nicht zwingend hin. Wird sich dann in der nächsten Saison anbieten können und dann im Zweifel der nächste 100-Millionen-Transfer für Stuttgart zu werden, wenn man das so deuten will.
Ja, das geht in die Richtung.
Glaube ich, dass er in der nächsten Saison der MVP für diese Mannschaft wird, weil er im Zweifel die wichtigen Tore schießt, weil es da wirklich in der Bundesliga für Stuttgart um internationales Geschäft oder nicht gehen wird. Da können wir, glaube ich, gespannt sein auf Nick Woltemade. Torschützen gehen nicht hingegen, wird er nicht.
Ja, das können wir also aus meiner Sicht ganz schnell abhaken. Das wird wieder Harry Kane.
Ich glaube
auch. Wie beim letzten Mal. Also
immer
der Bayern-Stürmer. Ja, glaube ich, brauche ich nicht kommentieren.
Wollen wir nicht lange drüber
ist
reden.
Ist obvious.
Interessant ist dann natürlich, wir haben gerade schon drüber gesprochen, ich glaube, auch die Kategorie können wir halbwegs kurz fassen. Der beste Transfer, der die Bundesliga verlassen hat. Wer ist denn da bei dir so?
Ja, ist für mich mein MVP der letzten Saison, leider zum falschen englischen Club gewechselt. Er ist Florian Wirtz.
Ja? Jo, ja, stimmt, Florian Wirtz. Ja, das war ein sehr obvious Pick. Den habe ich gar nicht gewählt. Ich habe den Hugo genommen.
Ja, klar. Der steht
Hugo mit den anderen Zahlen. Der hatte auch fast 100
Millionen. Der war mit 30 Millionen weniger dann noch doch ein Schnapper.
Wobei ich auch sagen muss, einen sehr, sehr guten Transfer, wie ich finde, unabhängig der Tatsache, dass diese Kerle Tore schießen, ist Jeremy Frimpong gewesen. Ich glaube, der geht so ein bisschen in diesem Schatten mit unter.
Ja, klar, weil ich meine, ich habe jetzt auf 3, habe ich bei mir jetzt noch Benjamin Šeško nach zu Man United. Das ist noch nicht offiziell, das ist auch noch nicht eingetütet, ne? Also ist noch nichts vermeldet. Aber die Gerüchte verdichten sich, wenn man Fabrizio Romano mal fragt. Das wird also passieren. So, und dann haben wir jetzt halt einfach 3 Offensivspieler, die für Tore und Spektakel stehen. Ja, klar, da geht natürlich ein Frimpong, geht da unter.
Voll. Ist aber auch auf seiner Position unglaublich wichtiger Spieler, weil nicht so viel davon vorhanden. Auf der Außenverteidigerposition, die immer in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, weil ja auch nicht nur Defensivspieler, sondern immer wieder Bewegungsspieler in der Offensive wie in der Defensive. Also fähig, spannende Personalie. Verlassen ist ja das eine. Aber welcher beste Spieler ist denn in die Bundesliga transferiert worden? Und da
also
nur einen Namen.
Ja, also da habe ich mich richtig schwer getan.
Ich überhaupt nicht.
Also ja, klar, der obvious Pick ist für mich Luis Diaz zu Bayern für 70 Millionen.
Den habe ich gar nicht.
Okay, perfekt. Ja, dann kannst du mich vielleicht mir jetzt vielleicht weiterhelfen.
Ja.
Weil ich habe mir überlegt, die Bundesliga ist ja eigentlich nicht so eine Liga, wo Stars hinwechseln.
Nee, nicht hingehen, sondern ausgebildet werden.
So, sondern Regel, ne? Wir sind eine Ausbildungsliga, ne, wie wir ja gerade vorgetragen haben. Talente kommen in die Bundesliga, um da ihre Minuten zu machen, um dann in die Premier League, nach Spanien, nach Italien, von mir aus auch, wenn es ganz teuer wird, zu Paris verkauft werden. So, aber andersrum ist es ja nicht so. Also kein Bundesligist holt ja für 100 Millionen, oder nein, anders formuliert, keine 5, 6 Bundesligisten holen für jeweils 100 Millionen irgendwelche Stars aus dem Ausland, so wie es in der Premier League oder in Paris passiert. Deswegen habe ich mich sehr schwer getan mit der Kategorie bester Transfer in die Bundesliga. Wenn wir jetzt vom Preis her gehen, ist es Luis Diaz für 70 Millionen von Liverpool, wo ich sage, den Transfer verstehe ich nicht, der ist unnötig, da wird Geld verbrannt, das wird ein Sadio Mané 2.0. Also damit, mit dem wird Bayern nicht glücklich werden. Das kann ich dir jetzt schon prophezeien.
Da bin ich gespannt. Da sollten wir in der nächsten Folge mal auffassen, ja.
Aber ansonsten, vielleicht kannst du mir jetzt weiterhelfen.
Hast du keinen?
Das war's.
Krass.
Bei mir.
Ich habe eine ziemlich klare, ich war ziemlich schnell dabei.
Ja, echt?
Okay. Ist ein Transfer zu Dortmund. Und das ist der kleine Bruder von Jude. Das ist Joe Bellingham.
Ja, oh Gott, den hatte ich. Oh Gott, das ist schon so lange her.
Das war am Anfang der, der Sommerpause.
Vor der Club-WM noch direkt.
Ja, stimmt. Haben sie das eingetütet und Joe Bellingham als Transfer zu Dortmund ist natürlich eine Sache. Kann man jetzt sagen, die reproduzieren jetzt die Jude-Story?
Ja.
Ich glaube, Jude Bellingham wird nicht so krass wie Jude Bellingham werden. Das ist trotzdem ein ziemlich starker Spieler, mit dem, was er tut, in England ausgebildet. Kommt nach Dortmund, auch weil sein Bruder da natürlich gute Erfahrungen gemacht hat. Ist definitiv ein Sprungbrett.
Ja.
Das wissen aber alle Beteiligten und damit kann das eigentlich nur gut werden, wenn nämlich keiner daran hängt und sagt von wegen, naja gut, jetzt müssen wir den behalten. Ich glaube, dass Jude Bellingham eine richtige Leistungskurve vollzieht nach oben, wenn er sich nicht verletzt.
Ja.
Eine Sache, wenn wir jetzt den schlechtesten Transfer hätten, der noch nicht passiert ist, der aber definitiv sich immer wieder jede Saison normal anbahnt, wäre das auch Dortmund mit Jadon Sancho. Das ist, glaube ich, der Running Gag mittlerweile, dass Jadon Sancho einfach jede Saison auf dem Zettel der Borussia steht und im Zweifel da wieder hinwechselt. Ich glaube, das ist so ein bisschen Love Story, wo sie so ein bisschen verloren haben, dass sie den weggegeben haben. Aber kommen wir zu Jude Bellingham zurück. Wie gesagt, kleiner Bruder von Jude Bellingham. Ähnliche Position, glaube ich, die er spielt. Ich glaube, der spielt auch offensives oder defensives Mittelfeld. Also
Sechser oder eher Achter oder Zehner.
Ja, Achter oder Zehner, genau. Mhm.
Also kann auch zur Not hängende Spitze oder sowas spielen. Aber ist ähnlich wie sein großer Bruder auch ziemlich groß für einen Fußballer und sehr körperlich. Im Prinzip ist es ein Klon. Ne? Also, ich meine das natürlich.
Equal.
Meine das im positiven Sinne, hat eigentlich alle Qualitäten, die sein großer Bruder auch hat. Und jetzt bleibt es einfach abzuwarten, ob er es schafft, ich sag mal, diese Voraussetzung einfach auch so krass zu entwickeln wie Jude.
Ja, so, diesen Sprung zu machen.
Ansonsten ist das wirklich einfach sein Ebenbild.
19 Jahre jung, also noch ohne Ende Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Und insofern, das ist ja auch eine gute Sache, wenn du da so einen Bruder hast, der so erfolgreich ist in dem, was er tut. Hast du ja auch ein Vorbild, an dem du nacheiferst, aber wo du auch dir entsprechende Infos, Tipps und so alles einholen kannst und auch einfach, mit dem du das zusammengestaltest. Wir können gespannt sein. Also hat bei der Club-WM auch schon gespielt, da ein Tor und eine Vorlage erzielt. Was das heißt, keine Ahnung. Wahrscheinlich gar nichts. Insofern das auf jeden Fall mein Transfer in die Bundesliga, der wir mehr Beachtung schenken sollten in der nächsten Saison und wo wir wahrscheinlich auch nicht dran vorbeikommen.
Genau, guck mal, Kai, gut, dass wir die Sonderfolge machen.
Da bist du wieder besser geprimed.
Der ist komplett an mir vorbeigegangen. Wahrscheinlich vielleicht, oder vielleicht sogar deshalb, weil er einfach schon so lange her ist.
Ja.
Entweder direkt am ersten Tag der Transferperiode oder vielleicht auch sogar schon
davor, sogar
Wochen schon vorher geklärt, schon geklärt. Deswegen gut, dass du mich aufgeklärt hast. Ungeachtet dessen, oder vielleicht genau deshalb ja auch Dortmund dann wieder mit Platz 2.
Ja, okay.
Ohne dass ich es wusste, Dortmund auf 2 gewotet.
Bauchgefühl direkt.
Daher, vielleicht klappt das ja. Nein, aber ich glaube, wir können trotzdem gespannt sein. Also trotz der, ich sag mal, wenigen Stars, die von außen in die Bundesliga kommen, glaube ich, haben wir auch aufgezeigt, dass wir innerhalb der Bundesliga viele Stars zumindest ausbilden können. Die uns dann auch beglücken und auch vielleicht dann für die Nationalmannschaft dann interessant werden. Wir sind damit am Ende unseres Segmentes,
unserer
Sonderfolge.
Genau. Wir können richtig gespannt sein, glaube ich, was da nächstes Jahr passiert. Ja. Ich glaube, das wird eine coole Bundesliga-Saison mit spannenden Vereinen, mit großen, großen Enttäuschungen. Und ich glaube, gerade in der ersten Hälfte dieser Saison ist es ja häufig so, läuft es dann manchmal richtig schief bei Vereinen. Und das ist eigentlich immer das Spannendste, zu sehen, wie dann reagiert wird, agiert wird und nach hinten raus dann noch das ein oder andere passiert, damit man so eine Saison noch rettet. Also ich glaube, gerade bei so Vereinen, die wir jetzt aufgezählt haben, bei unseren Enttäuschungen, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, werden noch ganz viele Korrekturen notwendig sein, um in dieser Saison zu bestehen. Ob das dann Transfers sind, ob das andere Trainer sind oder ob das ganz andere Maßnahmen sind, indem man Spieler, die man hat, vielleicht dann auch einfach nach Hause schickt. Wir werden es erleben nächste Saison. Ich bin gespannt, Philipp, dass wir das auch weiter betrachten. Und du hast es vorhin schon gesagt, wenn wir dann in einem knappen Jahr ein bisschen weniger vor der WM. Nächstes Jahr wird die Saison nicht so allzu lange sein. Müssen zum Glück keine Club-WM diskutieren. Da freue ich mich mit dir dann die Fußball-WM
dafür
zu
dann
diskutieren.
Die richtige WM.
Die richtige WM, wenn wir dann wieder über Angola, Burundi und wie sie alle heißen sprechen werden. Ich bin sehr gespannt. Dann werden wir auch darüber sprechen, ob unsere MVP-Picks in der ersten und zweiten Liga so zugestimmt haben und uns wahrscheinlich auch eher heiser zeigen, wenn 96 dann tatsächlich den Aufstieg geschafft hat.
So, und den fiebern wir entgegen, unseren Picks, den Termin, die du genannt hast.
Ja.
Also notiert euch unsere Picks oder hört gerne unsere Folgen auch mehrfach, dass wir dann in einem Jahr
merkt euch die einfach, genau.
Oder, genau.
Für ein Jahr lang. Wäre ja auch wichtig, dass man so ein bisschen kognitiv ein bisschen was mitgibt bei so einem Podcast.
Genau, oder auch schreibt uns auch gerne, wo wir vielleicht falsch liegen.
Voll, genau.
Kommentiert gerne bei Instagram. Wir haben auch ein bisschen Bock, vielleicht dann digital mit euch ein bisschen zu diskutieren.
In Austausch zu kommen, genau.
Genau.
Und bis dahin freuen wir uns aber, wenn ihr uns gewogen bleibt, treu bleibt und wieder reinhört. Dann wieder bei der nächsten regulären Folge, wenn es wieder heißt, ein bisschen Sport, aber vor allen Dingen einige Phrasen. Bis dahin.
Jo. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.